Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Schlafapnoe und deren Behandlung. Ansprechpartner heute ist Reinhard Wagner von der Selbsthilfegruppe in Wilhelmshaven. Herzlich willkommen, Herr Wagner. Wir wollen in einer Serie von Podcasts die Selbsthilfegruppen vorstellen und beginnen heute bei Ihnen in Wilhelmshaven. Beschreiben Sie doch gerne kurz Ihre Tätigkeit in der Selbsthilfegruppe.
Ja, meine Selbsthilfegruppe in Wilhelmshaven wurde vor ungefähr 12 Jahren gegründet. Seitdem treffen wir uns, wie viele andere Schlafapnoe-Selbsthilfegruppen in Deutschland auch, halt einmal im Monat. In den Selbsthilfegruppen gibt es häufig einen Stamm von, sage ich mal, zum Beispiel so circa 30 Personen. Das trifft jetzt auf uns zu. Wenn man aber sich das ganze Jahr betrachtet, dann kommen natürlich sehr viele Patienten ein, zwei, dreimal, um versuchen, ihr Problem zu lösen. Und dann vielleicht erst nach einem oder einem Jahr, wenn wieder ein neues Problem da ist, tauchen sie erneut auf. Das bedeutet, dass wir in der Selbsthilfegruppe pro Jahr so einen Durchlauf von ungefähr um die 300 Personen mal mehr oder weniger haben.
Das ist natürlich eine große Anzahl und auch eine sehr wichtige und sehr engagierte Arbeit, die Sie leisten. Wie ist es, wenn Patientinnen und Patienten aus anderen Bereichen, nicht aus der Region Wilhelmshaven, sich an Sie wenden?
Da arbeiten wir eigentlich wie alle anderen Schlafapnoe-Selbsthilfegruppen in Deutschland auch in der gleichen Weise. Wenn uns jemand anruft, versuchen wir mit dem Anrufer das Problem zu lösen. Uns ist egal, ob der Anrufer aus Wilhelmshaven kommt oder aus Bayern oder aus Sachsen. Wenn wir dann gemeinsam mit dem Anrufer das Problem gelöst haben, dann verweisen wir natürlich auf die Selbsthilfegruppe seines Bundeslandes, zum Beispiel Bayern, und versuchen da halt auch den Kontakt herzustellen, damit er natürlich auch die Möglichkeit hat, an seinem Wohnort, in seinem Bundesland, an dem Gruppenabend einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen. Und oftmals ist das für Patienten auch schwierig, überhaupt eine Selbsthilfegruppe zu finden. Das Internet macht halt vieles leichter, aber das Internet ist nicht alles und nicht alle Patienten haben auch einen Internetanschluss. Und hier können wir einfach auch nur empfehlen, um Kontakte herzustellen. Die vielen Selbsthilfe-Kontaktstellen in ganz Deutschland letztlich, die in fast allen großen Städten vorhanden sind, die werden immer den Kontakt dann halt auch zur Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe herstellen können.
Ja, wir haben auf der DGSM-Homepage unter www.dgsm.de eine Liste von Selbsthilfegruppen, die auch mit der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin zusammenarbeiten. Hier finden Sie auch dann einen entsprechenden Link zur Selbsthilfegruppe von Herrn Wagner in Wilhelmshaven. Herr Wagner, was sind denn die Hauptprobleme der Patientinnen und Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe und CPAP-Behandlung?
Man kann das zunächst einmal auf zwei große Gruppen reduzieren. Die eine Gruppe ist die Maske und die zweite Gruppe ist der Therapiedruck. Bei der Maske haben wir das häufigste Problem einfach und das komplizierteste Problem, das ist die Druckstelle oder sogar das Druckgeschwür auf der Nase. Und das ist sehr gut halt auch zu reduzieren oder sehr gut Abhilfe zu schaffen, wenn sich der Leistungserbringer intensiv mit dem Patienten halt beschäftigt und gemeinsam mit den Patienten versucht, dem Problem der Ursache auf die Spur zu kommen. Manchmal liegt es einfach daran, dass zum Beispiel die Maskenanpassung auf der einen Seite zwar eigentlich optimal war. Die Maske hat gepasst, sah gut aus, der Patient war zufrieden. Und in der ersten Nacht, auf einmal in der Therapienacht, zeigen sich auf einmal die Probleme. Auf einmal gibt es Leckagen, auf einmal wird die Maske undicht, der Patient hat vielleicht rote Augen, weil der Luftstrom in Richtung Augen geht. Es gibt die Druckstellen halt auch im Gesicht, es gibt Entzündungen im Gesicht, die sich natürlich erst sehr viel später zeigen. Alles insgesamt Probleme der Maske, die sich in fast allen Fällen mit einer guten Beratung durch den Leistungserbringer beseitigen lassen.
Wie sieht es denn aus, wenn die Maske gewechselt werden muss? Es gibt ja eine Fülle von Masken auf dem Markt. Nicht alle werden von allen Leistungserbringern angeboten und von den Krankenkassen dann auch finanziert. Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn die Maske gewechselt werden muss?
Also Anrufe, muss ich so sagen, von Patienten zeigen, dass es hier manchmal Probleme gibt. Hier in der Region, hier in Wilhelmshaven, haben wir solche Probleme also eigentlich gar nicht. Da sind die Leistungsbringer vor Ort, sind halt auch sehr, sehr kooperativ und setzen sich also für den Patienten ein, um dort eine Lösung zu finden. Man muss natürlich immer sehen, dass wenn der Patient mit der Maske nicht zurechtkommt und er eine neue Maske braucht, dann verursacht das natürlich bei dem Leistungserbringer auch Kosten. Und je häufiger er eine neue Maske braucht, umso mehr Beratungsbedarf er hat, umso mehr steigen natürlich die Kosten. Und es ist also nicht ausgeschlossen, manchmal hören wir auch sowas, dass der eine oder andere Leistungserbringer eher sich abwartend verhält und einfach dem Patienten sagt, nun sei doch mal geduldig und probier doch noch mal und dann geht das ja vielleicht auch doch. Und hier ist halt auch der Rat an den Patienten, setz dich durch, spreche mit dem Leistungsbringer und sage, du hast nicht nur einen Anspruch auf eine Maske, du hast einen Anspruch auf eine Maske, die auch passt und mit der du zurechtkommst. Zur Not muss man hier auch noch mal das Schlaflabor, den Schlafmediziner einschalten, der dann eine Verordnung schreibt mit dem Text, erneute Maskenanpassung oder Maskenoptimierung erforderlich. Und dann ist auf jeden Fall der Leistungserbringer auch in der Pflicht, etwas zu tun. Und sicher. Sie hatten nach verschiedenen Masken gefragt. Es gibt natürlich unheimlich viele Produkte von den Masken. Alle haben irgendwo ihre Berechtigung. Und wenn der Patient zum Beispiel Druckstellen auf der Nase hat oder ein Druckgespür auf der Nase hat, dann eignet sich zum Beispiel eine Maske, so eine Pillowmaske mit so kleinen Nasenstöpseln, die in die Nase gehen. Oder es gibt Masken, die haben relativ wenig Kontakt zur Nase. Also es gibt unheimlich viele Masken auch, die nicht Selbstzahlermasken sind, denn die auch der Leistungserbringer einfach so herausgeben darf. Denn was auch immer falsch verstanden wird, und das hören wir oft, ja, mein Leistungserbringer hat gesagt, meine Krankenkasse bezahlt nur eine Maske im Jahr oder die Maske kann ich Ihnen gar nicht geben. Aber das ist einfach aus meiner Sicht nicht zutreffend. Wenn die Maske nicht passt, ist der Leistungsbringer gefordert, eine Maske rauszusuchen, die passt. Und wenn das dann tatsächlich mal im Ausnahmefall eine Zuzahlungsmaske ist, dann wird er sicherlich auch die herausgeben müssen, damit der Patient zufrieden ist. Denn der unzufriedene Patient kommt ja immer wieder und fragt immer wieder nach. Und auch Zeit ist Geld.
Ja, das sind ganz wichtige Hinweise für die Patientinnen und Patienten. Vielen Dank dafür, dass Sie das so konkret dargestellt haben. Sie hatten als zweites Hauptproblem den Therapiedruck genannt. Wo liegen da die Punkte, die den Patientinnen und Patienten Sorgen bereiten?
Also an dem Therapiedruck hängt natürlich unheimlich viel dran. Und einmal passiert es einfach, wenn die Patienten ein automatisches ein selbstregulierendes CPAP-Gerät haben, was natürlich auch ein Segen ist. Und das ist ein ganz tolles Gerät. Und dennoch ist es so, dass manche Patienten halt, wenn zum Beispiel in der Rückenlage ein höherer Therapiedruck erforderlich ist, dass dann das Gerät hochregelt und der Patient dadurch wach wird und dieser Druck dann manchmal noch einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Das kann bei manchen Patienten ein Problem sein. Bei manchen Patienten führt der hohe Druck dann wieder einfach dazu, dass die Maske, die vorher passt, auf einmal undicht wird. Ja. Das ist durch die Leckagen, der hohe Druck kann eben halt zu Fließschnupfen führen, ja. Rhinitis, trockenen Atemwegen, Luftschlucken, Druck auf den Ohren. Also es ist ganz vielfältig, was alles durch den hohen Therapiedruck an Folgen entstehen kann. Auch sehr trockene Atemwege können also auch Folge eines hohen Therapiedruckes sein. Hier ist aber natürlich der Leistungserbringer in diesen Fällen nicht gefragt. Das ist jetzt einzig allein Aufgabe des Schlafmediziners, gemeinsam mit dem Patienten hier Lösungen zu finden und Lösungen zu entwickeln. Manchmal reichen auch einfach Einstellungen des Gerätes, dass sie verändert werden, dass der Patient mit einem geringeren Therapiedruck zurechtkommt und sich dadurch die Probleme lösen. Manchmal hängen Therapiedruck und Maskenproblem auch ein Stück zusammen. Wir hören ganz häufig auch, dass auch von Patienten geschildert wird, dass sie trockene Atemwege haben. Und da ist natürlich die Druckreduzierung halt in diesem Fall natürlich auch sehr wichtig. Manchmal ist es halt auch so, dass eine Full-Face-Maske relativ großzügig verordnet wird, alleine aus dem Grund, dass man dann vielleicht regelmäßige Besuche des Patienten verhindert, weil die Full-Face-Maske natürlich sehr viele Probleme möglichst auch beseitigt. Die Full-Face-Maske in Verbindung halt auch mit der Atemgasanfeuchtung kann auch trockene Atemwege eigentlich verhindern oder beseitigen. Insofern ist das natürlich für manchen Schlafmediziner vielleicht auch bequem, gleich eine Full-Face-Maske zu verordnen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eine Full-Face-Maske trotz des Segens, der sie ist, auch Probleme verursachen kann, was offensichtlich auch nicht jedem bekannt ist. Wenn ich jetzt mal vielleicht so ein Beispiel nenne, ein Patient hat eine normale Nasenmaske und kommt zunächst einmal mit einem Druck von 10 Hektopascal sehr gut zurecht. Aber es gibt halt Probleme mit der Mundöffnung. Das heißt, die Luft, die durch die Nase reinkommt, kommt aus dem Mund wieder raus. So, hier wäre dann die erste Lösung Atemgasanfeuchtung, um das Problem zu beseitigen. Lösungsweg 2, wenn es nicht geholfen hat, wäre eine Full-Face-Maske. Und jetzt kann bei manchen Patienten das Problem beginnen. Ich hatte gerade gesagt, wir gehen jetzt bei einer Nasenmaske in diesem speziellen Fall von 10 Hektopascal aus. Auf einmal bei einer Full-Face-Maske ist ein Druck von 18, 19, vielleicht sogar 20 Hektopascal auf einmal erforderlich. Für den Patienten natürlich unheimlich unbequem, auf einmal gegen so einen hohen Therapiedruck anzuarbeiten. Nur hier muss sich dann möglicherweise der Schlafmediziner die Frage stellen, was ist hier passiert? Wieso erst 10 und jetzt auf einmal 19 oder 20? Die Ursache liegt einfach darin, dass die Full-Face-Maske auf den Unterkiefer drückt, den Unterkiefer nach hinten verschieben kann und dadurch natürlich den Atemweg, den Luftweg verringert. Das heißt, das Gerät muss mehr arbeiten, muss einen höheren Druck erzeugen, um die Therapie wieder ordnungsmäßig zu gewährleisten.
Was halt zeigt, dass beides zusammenhängt, die Art der Maske und die notwendige Therapiedruckeinstellung. Und was auch zeigt, wie wichtig der Kontakt auch gerade der Selbsthilfegruppen zu den Schlafmedizinern ist, um Patienten dann im Einzelfall konkret beraten und vermitteln zu können. Herr Wagner, wie sehen Sie es aus Sicht der Patientinnen und Patienten mit telemedizinischen Möglichkeiten, also Geräteauslesung über telemedizinische Maßnahmen oder gar telemedizinische Druckeinstellung? Gibt es da Erfahrungen, gibt es da Wünsche seitens der Patienten oder gibt es Probleme?
Wir haben also in unserer Region, kann ich sagen, haben wir relativ wenig Erfahrung von Patienten, die mit Telemedizin halt umgehen. Mag daran liegen, dass wir bei uns in der Region natürlich auch sehr viele ältere Menschen haben, an 70 und also noch älter. Und mit diesen Patienten wird es natürlich schwierig, mit der Telemedizin umzugehen. Allerdings ist so, ab und zu hören wir halt auch, zumindest von dem Schlafmediziner, dass die Patienten auch dann halt ihre Speicherkarten in den Geräten auch schon mal selbst auslesen können und sich halt auch ihre Therapie einfach anschauen können, um zu sehen, wie hat es denn geklappt. Das ist aber auch nicht in allen Fällen so von Vorteil, denn wenn ein uninformierter Patient seine Speicherkarte auslesen kann, und das wird im Internet, kann man sehr viel auch darüber lesen, das kann natürlich den Patienten auch sehr leicht verunsichern. Wenn ein Patient immer, sagt man, eine Leckage, eine geringe Leckage hat und dann auf einmal in einer Nacht eine Leckage von 10 Litern pro Minute hat oder 15 Litern pro Minute, dann hat er Angst, oftmals hat er Angst zu sterben, weil er einfach das nicht bewerten kann. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite aber bei Patienten, die nicht so sehr informiert sind, natürlich ein großes Problem, weil sich einfach Sorgen machen und ihnen ist nicht ganz klar, dass eben halt veränderte Leckagen und ein höherer AHI manchmal auch in Zusammenhang stehen mit einer Schlafsituation. Und wenn ich vielleicht auch mal ein Beispiel in eigener Sache sagen darf, dass das vielleicht auch sehr deutlich zeigt. Bei mir steht eine Operation an, die mir sehr viele Schmerzen auch nachts im Schlaf verursacht. Und wenn ich dann abends auch noch meine Medikamente genommen habe, um möglichst halbwegs ruhig zu schlafen, dann sehe ich das am anderen Morgen natürlich an dem AHI. Oder wenn ich häufig wach werde nachts, ja, und häufig wieder einschlafe, dann sehe ich auf einmal, dass sich bei mir die zentralen Atempausen auf einmal verändert durch die Instabilität des Atemzentrums in dieser Phase. Mhm. So, das ist mir bekannt. Ich muss mir deswegen keine Sorgen machen. Aber ein Patient, der ohne Grundwissen sich diese Dinge alle anguckt, der kann natürlich ganz stark auch verunsichert werden.
Ja, das zeigt die zwei Seiten der Medaille und die Komplexität der Problematik. Und das sind wesentliche Argumente, die wir auch als Schlafmedizinerinnen und Schlafmediziner berücksichtigen müssen, wenn wir diese telemedizinischen Möglichkeiten dann auch weiter ausbauen wollen. Herr Wagner, eine letzte Frage noch. Es gibt ja seit einiger Zeit die Unterkieferprotrusionsschiene als zugelassene Alternative für Patientinnen und Patienten, bei denen die CPAP-Therapie nicht erfolgversprechend oder beziehungsweise nicht zielführend ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen seitens der Betroffenen?
Es gibt relativ wenig Patienten oder eigentlich aus meiner Sicht eigentlich kaum Patienten in Schlafapnoe-Selbsthilfegruppen, die eine Unterkieferprotrusionsschiene haben. In die Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe kommen in der Regel Patienten, bei denen eine Schlafapnoe festgestellt wurde, die halt wissen wollen, was sie erwartet, und Patienten halt, die mit der CPAP-Therapie nicht zurechtkommen. Wer dann einmal eine Schiene hat und mit der Schiene zurechtkommt, den wird man, so meine Erfahrung, in der Selbsthilfegruppe einfach gar nicht mehr wiedersehen.
Okay.
Ja. Aber eben halt ist so, wenn der Patient dann tatsächlich den Weg gehen möchte in Richtung Unterkieferprotrusionsschiene, dann, so meine Erfahrung, werden sicherlich auch die Schlafmediziner, wenn sie sich entsprechend der rechtlichen Vorgaben verhalten, jeder sieht das halt auch ein bisschen anders, dann wird er den Patienten halt zum Zahnarzt überweisen, der dann dem Patienten mit einer Schiene versorgt. Ja, hier gibt es aber zurzeit aber sicherlich auch noch Probleme, die dringend einer Lösung bedürfen.
Ja, das ist ja ein Thema, was ja erst seit kurzem überhaupt in den Fokus gerückt wird. Andererseits muss man sagen, das Krankheitsbild der obstruktiven Schlafapnoe ist doch so komplex, dass auch für Betroffene, die keine CPAP-Therapie nutzen, die Beratungsangebote der Selbsthilfegruppen sehr wertvoll sind. Und in dem Zusammenhang möchte ich abschließend noch auf das Handbuch verweisen, das Sie zusammengestellt haben mit wertvollen Hinweisen. Teil von dem haben Sie ja auch heute im Interview schon weitergegeben bei konkreten Problemen. Dieses Handbuch ist auch herunterzuladen auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin unter www.dgsm.de. Herr Wagner, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die sicherlich sehr hilfreich sind für Patientinnen und Patienten. Ein persönlicher Dank für Ihr vorbildliches Engagement seit vielen Jahren in der Schlafmedizin und weiterhin auf gute Zusammenarbeit und alles Gute. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Beata, und Dankeschön, dass ich als Vertreter der SELFE heute an diesem Podcast dabei sein durfte. Dankeschön.